Herr Patetzke, wie würden Sie denn jemandem, der jetzt diesen Begriff noch nicht gehört hat, erklären, was Cancel Culture ist?
Ja, ich würde sagen, es ist so ein Sammelbegriff, vielleicht sogar ein Kampfbegriff, auf jeden Fall ein Begriff, der Bestrebungen von Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen bezeichnet, die sozusagen zum Ziel haben, andere Personen oder Organisationen auszuschließen, also zu canceln, die beleidigende, diskriminierende, rassistische, antisemitische, frauenfeindliche, queerfeindliche und so weiter Positionen vertreten.
Ist denn Cancel Culture dann auch ein eher recht neuer Begriff?
Ja, so neu ist der eigentlich gar nicht. Also man weiß nicht so genau, wo die Ursprünge herkommen. Vermutlich aus einem Film, aus einem US-amerikanischen Film, so in den 90er Jahren. Dann war das längere Zeit verschütt sozusagen und ist 2014 das erste Mal wieder aufgetaucht, so auf Twitter. Erst so ein bisschen in der ironischen Verwendung, dann aber relativ schnell von der Black Community genutzt und dann wirklich unter dem Hashtag Cancel Culture, man würde vielleicht sagen, viral gegangen. Insgesamt würde ich aber sagen, es ist kein neuer Begriff, sondern knüpft im Grunde genommen an eine Debatte an, nämlich an die Debatte um Political Correctness. Und auch die hat ja Vorläufer, aber es gibt also so gewissermaßen eine Kontinuität.
So aus meinem Umfeld, wenn ich das so erlebe, Political Correctness ist immer noch etwas, wo man, ja, wo sowas Lernendes, so ein Lerncharakter, wo etwas Erzieherisches ist, auch vielleicht dahinter steckt, wo man halt in Austausch geht, eben wenn es zum Beispiel um Begrifflichkeiten geht. Bei Cancel Culture habe ich eher so die Erfahrung gemacht, das ist schon eher ein harscheres Mittel, was man da nimmt. Man schließt ja wirklich barsch auch Leute aus, mit denen man nichts zu tun haben möchte.
Ja, das stimmt. Das ist, denke ich, kein falscher Eindruck. Dass, wenn man so will, eine gewisse Potenzierung oder eine höhere Stufe der Eskalation vielleicht. Genau diese politische Korrektheit ist ja ursprünglich mal entstanden, sozusagen als Hinweis darauf, dass eben Ausdrücke, Handlungen, Begriffe und so weiter, Formulierungen vermieden werden sollen, die sozusagen bestimmte Menschen oder Gruppen von Menschen eben kränken oder beleidigen können. Aber genau, insgesamt glaube ich, ging es da schon noch stärker darum, dann eben auch in den Diskurs zu treten und jemanden canceln. Also es gibt ja dieses deutsche Wort abkanzeln, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich. Also wirklich daran zu hindern, eine Position zu vertreten, ist, denke ich, schon nochmal eine neue Qualität.
Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann kommen mir solche Fälle vor in meiner Erinnerung, dass das in Zeiten zu Corona zum Beispiel zugenommen hat, als man angefangen hat, Freunde, die sich halt in Hinsichten äußern, die ich zum Beispiel nicht vertrete, da gehe ich halt wirklich auf Distanz, also dass das da so angefangen hat oder sich einfach auch verstärkt hat. Wie würden Sie das sehen? Hat Corona dazu beigetragen, dieses Cancel Culture mehr so in den Fokus zu rücken bei uns gerade?
Das ist vielleicht jetzt eher ein Eindruck. Den Eindruck würde ich teilen. Ob es empirisch stimmt, weiß ich nicht so genau. Ist, finde ich, erstmal naheliegend. Andererseits, und das knüpft auch so ein bisschen an dieses Political Correctness Konzept an, muss man ja sagen, ist es ja eher ein Kampfbegriff, also genau der Menschen, die Sie jetzt sozusagen als, die habe ich aus meiner Facebook-Bubble rausgeschmissen, benutzt wird. Also sozusagen eher einer politisch rechten Gruppierung. Die benutzen das sozusagen, um auf eine aus ihrer Sicht nicht gute Behandlungen hinzuweisen. Also das ist ja eigentlich ein Schlagwort, das von der jeweils anderen Seite, also derjenigen, die gecancelt werden oder die darauf hingewiesen werden, sich politisch korrekt auszudrücken, die benutzen den Begriff, also ganz klar negativ konnotiert.
Also quasi ja so eine Bild- oder Blickverzerrung, die dadurch entsteht.
Ja, das mit der Blickverzerrung ist eine ganz interessante Wahrnehmung oder ein Eindruck, den Sie formulieren, weil es zumindest aus dem US-amerikanischen Raum Studien gibt, die zeigen, also Adrian Daub ist zum Beispiel ein Kollege, das ist ein Literaturwissenschaftler in Stanford, der hat sich das mal systematisch auch empirisch angeguckt und zeigt im Grunde genommen, dass Ereignisse dieser Cancel Culture sozusagen medial aufgebauscht werden. Und das suggeriert sozusagen, es gäbe ständig Fälle von Cancel Culture. Wenn man sich es aber mal genauer anguckt, sind das wirklich Einzelfälle. Empirisch muss man wohl eher sagen, dass es das nicht der Fall ist.
Hat denn unsere Debattenkultur generell gelitten, wenn es jetzt eben solche Phänomene wie Cancel Culture auch gibt? Und wo müssen wir vielleicht aufpassen? Also was können wir vielleicht sagen und was kann man vielleicht auch so als Tipp geben? Wo sollte man vielleicht aufpassen, wie man eben mit solchen Phänomenen umgehen sollte?
Auf den ersten Teil Ihrer Frage, hat unsere Debattenkultur gelitten, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also einfach, weil es Diskursverschiebungen gegeben hat. und auch Verschiebung dessen, was sagbar ist, was vor einigen Jahren eben noch nicht sagbar war und eine gewissermaßen auch eine Verrohung der Debatte. Das würde ich sagen, das würde ich aber jetzt nicht unmittelbar an Cancel Culture einknüpfen. Und auf den zweiten Teil Ihrer Frage, was sind sozusagen Gebote vielleicht, oder vielleicht muss man es auch nicht so hoch anbinden, aber also was gut tut, glaube ich, ist also eine Perspektivübernahme, Empathie, eine gewisse Vorsicht. Tucholsky hat mal gesagt, Sprache ist eine Waffe, haltet sie scharf. Genau, das würde ich sagen, es ist eine Waffe und also kann verletzen, weiß jeder und jede vielleicht auch. Also darauf sich mehr zu besinnen, bewussten Sprachgebrauch, eben nicht permanent Grenzen zu übertreten, den anderen oder das Gegenüber zu beleidigen, zu diffamieren, das sind ja alles Dinge, die müssen nicht sein.